Zentrum, keine große Metropole, war aber bekannt für seine Kupfer- und Bronzeverarbeitungsindustrie. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mir diesen Brief ausgesucht habe, weil mich das total an Remscheid erinnert hat. Nicht so wichtig, aber total bekannt für seine Metallverarbeitung. Und es gab sehr berühmte Handelsgilden in Thyatira, also Kohle war anscheinend auch vorhanden. Und vor allen Dingen mit Purpurstoffen, die waren ja sehr, sehr beliebt. Bei den Römern wurde gehandelt. Es gab gute Strukturen, gute Infrastrukturen und genau das ist so das, was man weiß. Genau, das bis auf die guten Strukturen hat mich das meiste auch sehr an Remscheid erinnert. Dann noch ein kleiner Bible-Fact zum Weltfrauentag. Die erste Christin überhaupt in Europa stammte selbst auch aus Thyatira und das war die Lydia. Lydia war eine entscheidende Person für die noch sehr junge Missionsbewegung in Europa und Mitbegründerin der Gemeinde in Philippi auch. Also Lydia war die erste, die dem Paulus und dem Silas Unterschlupf geboten haben in ihrem Zuhause. Die war eine erfolgreiche Unternehmerin und lebte in Philippi, stammte aber aus Thyatira. An der Stelle wollte ich nochmal, war ja auch gerade Weltfrauentag, nochmal sagen, Gott feiert Frauen total für ihr Wesen, für ihr Engagement, für alles, was sie uns geben. Und ich glaube, dass Jesus ein echtes Herz hat und sie auch in der Gemeinde auch immer mehr auch zum Leuchten bringen möchte. Das wollte ich noch am Rand sagen. So, kommen wir mal zum Text. Die Botschaft an die Gemeinde in Thyatira ist eine total... Also es ist total dicht und ich bin überhaupt nicht fertig geworden mit der Vorbereitung. Ich hoffe, weil man letztlich über dieses eine Sendschreiben schon wieder ein Buch schreiben könnte. Aber es ist ja immer so. Wenn man nicht so oft predigt, dann muss man sich immer bemühen, sich kurz zu fassen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Und daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ausrufezeichen. Anführungszeichen Ende. Ach so, ich bin übrigens Johannes, für die mich nicht kennen und jetzt auch seit 10 Jahren hier in dieser Gemeinde, mache normalerweise die Musik. Umso dankbarer bin ich, dass du das heute übernommen hast. Hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt predige. Ja. Wow, also ich finde das, wie so viele, ich habe jetzt den Disclaimer ein bisschen vergessen. Ich kriege ihn auch nicht ganz auf die Reihe. Der Wolfgang hat das ja immer vorher nochmal gesagt. Die Offenbarung ist so ein Buch, man sagt immer mit 7 Siegeln, es ist ultra prophetisch, poetisch geschrieben. Man muss ganz, ganz viel auch wirklich darauf achten, was ist jetzt historischer Kontext, was ist irgendwie, was gilt für alle. Und man sollte vor allen Dingen eins nicht tun, Dinge aus dem Kontext reißen und irgendwelche Speziallehren aus der Offenbarung machen. Und es gibt wirklich die verrücktesten Ideen, was man so alles aus der Offenbarung rausnehmen kann. Gutes Beispiel war ja auch zum Beispiel, dass man 1988 davon ausgegangen ist, dass dann auch wirklich Jesus wiederkommt und die Welt untergeht. Und genau, wir alle haben irgendwelche Bilder, was wir von der Offenbarung wissen, hauptsächlich aus Gruselfilmen. Wenn wir das uns genauer durchlesen, steht das alles da so gar nicht drin. Genau, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich will heute keine Sonderlehren oder irgendwas aufmachen. Ich möchte so nah wie möglich auch am Text einfach mit euch da durchgehen. Und am Ende könnt ihr selber entscheiden, was davon euch weiterbringt und was ihr davon wieder vergessen wollt. Ja, wer schreibt denn da an wen? Wo befinden wir uns? Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Am Anfang der Sendschreiben steht immer, schreibe an den Engel der Gemeinde. Das kann man so verstehen, dass der Gemeindeleiter damit gemeint war. Oder eben der Engel der Gemeinde, also das, oder eben eigentlich die ganze Gemeinde. Weil letztlich der Gemeindeleiter hat den Brief immer bekommen, mit dem Auftrag, ihn der Gemeinde vorzulesen. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Brief für die ganze Gemeinde war. Ich muss mal hier hinstellen, dann muss ich mich nicht immer so drehen. So. Darüber hinaus kann man aber auch davon ausgehen, dass dadurch, dass wir nicht zur Gemeinde von Thyatira gehören, dass letztlich auch diese Sendschreiben auch bestimmte Typen von Christen ansprechen sollen. Und vielleicht bist du ja heute genau von diesem Sendschreiben an diese Gemeinde in Thyatira angesprochen. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen. Oh, was ein Absender, der Sohn Gottes. Ist für uns irgendwie klar, damit ist Jesus gemeint. Wenn wir uns aber in die Zeit der Antike begeben, ich glaube ungefähr zwischen 60 und 80 nach Christus, sagen jedenfalls die konservativen Bibelausleger, wurde dieser Brief geschrieben. Dann war der Sohn Gottes ein Titel, der schon längst vergeben war, und zwar an den Kaiser. Auf jeder Münze war der abgebildet, der Kaiser von Rom, der auch den Titel Sohn Gottes trug. Das heißt, wenn Johannes diesen Titel ganz klar Jesus zuschreibt, ist das schon für die Leute, die das dann hören in dieser Zeit, auf jeden Fall mal ein Augenöffner. Dessen Augen lodern wie Feuerflammen, Augen wie Feuerflammen durchdringen alles. Die sehen, das steht auch später im Text, die prüfen Nieren und Herzen. Sowas macht schon Eindruck. Außerdem, die Füße glänzen wie Golderz, die Ortsgottheit, also die Schutzgottheit der Bronzehändler war Apollon Tyrimnaios, so ähnlich. Und wenn dann die Füße wie Golderz glänzen, ich kann mir vorstellen, dass das auch eben diesen regionalen Bezug auch hatte, dass denen einfach auch klar ist, das verstehen die Leute in Thyatira, was das für ein Typ ist, wenn die Füße sogar glänzen wie Golderz, weil denen bedeutete das was. Also dieser Brief hat einen krassen Absender und die Aufmerksamkeit war dir gewiss, wenn du so startest. Genau, in diesem Brief geht es in den meisten Sendschreiben es geht immer los, Jesus lobt die Gemeinde über den Klee. Also er sieht, und danach kommt immer bei den meisten Briefen der Teil, wo eben eines habe ich dann doch noch gegen dich und am Ende gibt es immer noch einen Appell und auch eine Verheißung. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Hilfsbereitschaft kann man auch mit Dienst übersetzen. Und da musste ich auch wieder an unsere Gemeinde denken. Ich glaube, Jesus ist echt ein Fan davon, wie wir lieben. Dass wir da einen so großen Wert drauf legen, jeden und jede hier so zu empfangen, wie er oder sie ist. Dass da einfach kein Wenn oder Aber gibt. Und das finde ich eine unfassbar tolle Stärke unserer Gemeinde. Wir leben Nächstenliebe und ich habe das auch, ich weiß noch genau, wir hatten irgendwie vergeblich versucht, einen Termin zu finden, aber wir sind jetzt seit 10 Jahren in Remscheid und Hilfsbereitschaft haben wir wirklich am eigenen Leib erfahren. Wir sind hier angekommen mit unseren 7,5 Tonner, unseren 3 noch kleinen Kindern und wir haben früher in Rheinland-Pfalz gelebt und bei uns den Berg runter und dann stehen schon irgendwie knapp 10 Leute vor unserem Haus, haben auf uns gewartet und dabei geholfen, den 7,5 Tonner auszuräumen, was wir alleine sonst wirklich, da hätten wir lange für gebraucht. Und also hier, dieses Ding des Dienens, das leben wir hier. Und Dienst ist auch mehr als Arbeit. Dienst ist irgendwie Arbeit aus einer Haltung von Demut vor Gott und vor seinen Menschen. Und Jesus liebt es, dass wir eine dienende Haltung haben. Letztlich ist es eine Haltung, die er genauso auch an den Tag gelegt hat. Jesus liebt den Glauben der Gemeinde in Thyatira, dass sie einfach daran, sie stehen fest in der Überzeugung, dass Jesus lebt und dass er ihr Herr ist. Und er lobt ihre Geduld, Geduld als Frucht des Heiligen Geistes und spricht dafür, dass man in Thyatira friedlich miteinander umgegangen ist. Und das wirft auf den ersten Blick doch eigentlich top. Was soll man da noch irgendwo auszusetzen haben? Aber Jesus sieht das irgendwie anders. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Isabel, was? Irgendwer, wer das ist? Okay. Also man kann davon ausgehen, dass es keine wirkliche Isabel gab in Thyatira, sondern dass Johannes hier Bezug nimmt auf eine Person aus der israelischen Vergangenheit. Und zwar gab es 900 Jahre vor Christus eine Königin Isabel, die Frau vom König Ahab von Israel. Und sie war die große Gegenspielerin des Propheten Elia. Und Isabel war die Person, die den Baalskult, also eine Religion der umliegenden, also eine regionale Region im Nahen Osten der damaligen Zeit. Und sie hat diesen Götzenkult in Israel etabliert. Und Baal steht für Tempelprostitution, für unbiblische sexuelle Rituale, Unmoral, Verfolgung, Blutopfer. Manche schätzen auch, dass es Menschenopfer gab. Und obendrauf war Isabel auch dafür verantwortlich, dass die Propheten Israels, also Jahwes, getötet wurden. Also Isabel ist eine unglaubliche Reizfigur in der israelischen Geschichte und ist eigentlich auch krass, dass Johannes die Person in dieser Gemeinde mit Isabel vergleicht. Und für die Hörer des Briefes war klar, also da ist anscheinend wirklich was im Argen. Es ist so, dass wohl eine bestimmte Person, die auch Einfluss hatte in der Gemeinde, ob sie jetzt in der Leitung war, weiß man nicht. Auf jeden Fall war das eine Person mit Einfluss, eine schädliche Theologie und auch schädliche Gewohnheiten in das Gemeindeleben mit eingebracht hat. Und sie hat Leute dazu gebracht, sich eben nicht nur auf Jesus zu konzentrieren und ihm nachzufolgen, sondern eben auch in anderen religiösen Kontexten sich zu bewegen. Und das findet Jesus scheiße. So ein bisschen kommt es mir vor, als wäre Thyatira das Gegenteil von Ephesus. Ephesus hat auch einen Brief bekommen und Ephesus wurde besonders dafür gelobt, so ganz bibeltreu zu sein, würden wir heute sagen, und so nah wie möglich am Text. Das Problem von Ephesus war allerdings, dass sie hartherzig waren und dass sie gesetzlich geworden sind darüber. Und Thyatira scheint genau das gegenteilige Problem zu haben. Thyatira lässt anscheinend zu viele Dinge außerhalb der Lehre Christi zu. Jesus kritisiert durch Johannes, dass niemand diese Person daran gehindert hat. Also, was jetzt die genauen Gründe dafür waren, weiß man nicht. Vielleicht war es mangelnder Mut. Vielleicht hatte man Angst auch vor Beziehungsabbruch oder Verlust. Vielleicht war es auch einfach missverstandene Toleranz oder Unfähigkeit, liebevoll zu konfrontieren. Vielleicht hat man auch einfach zu lange gewartet und zu lange zugeguckt. Und irgendwann war die Hürde zu hoch, nochmal an die Person heranzutreten. Und dann war es geschehen. Und Leute haben den rechten Weg des Glaubens verlassen. Und genau. Der nächste Abschnitt fordert mich persönlich am allermeisten heraus in dem Brief. Ich finde diesen ganzen Brief generell herausfordernd, weil er den Finger so krass in die Wunde legt. Und zwar geht es im nächsten Abschnitt darum, dass Jesus dieser Person Zeit gegeben hat, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Und Jesus macht dann einen Cut. Sie weigerte sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben, nachdem ich ihr Zeit gegeben hatte, umzukehren. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in höchste Not geraten. An anderer Stelle in der Schrift heißt es ja auch, dass Gott einfach die dann einfach auch ziehen lässt, die sich nicht mehr nach seinem Willen richten wollen. Er gibt sie auf. Und das finde ich total, wo wir gerade gehört haben, dass Gott uns ja mit ewiger Liebe liebt, aber er lässt uns eben auch gehen, wenn wir uns eben weigern, ihm nachzufolgen. Es fällt mir persönlich schwer, aber es scheint so zu sein, Gott straft nicht, außer er tut es. Und das passt in mein eigenes Gottesbild irgendwie schlecht rein, aber die Schrift lässt es nicht anders zu, als von einem Gott auszugehen, der eben ab einem gewissen Punkt auch straft. Oder einfach Konsequenzen zulässt. Wie du es jetzt für dich formulieren willst, weiß ich nicht, aus welchem Background du kommst. Auf jeden Fall gibt es Konsequenzen für schlechtes Verhalten. Jesus gab Isabel jederzeit Umkehr, gab ihr Zeit zur Umkehr, aber sie hat abgelehnt. Finde ich mega hart. Und muss ich persönlich auch immer noch sacken lassen, wenn ich es euch gerade so erzähle. Aber es steht nun mal da und dem müssen wir uns, glaube ich, einfach auch stellen. Gott ist unser liebender Vater, unser Abba, den wir nicht fürchten müssen. Punkt. Ausrufezeichen. Er ist der leidende Gott am Kreuz, der alle unsere Schuld, unsere Scham, unsere Krankheit getragen hat, um uns bei sich zu haben. Punkt. Und das wird sich niemals ändern. Aber er hat auch eine wilde und unkontrollierbare, eine heilige Seite. Und manchmal vermisse ich in der heutigen Verkündigung diese Seite. Ich habe keinen Bock, dass wir den Leuten Angst machen vor der Hölle oder so. Aber Gott ist viel mehr als das, was wir manchmal aus ihm machen, als dieser harmlose Kumpel Jesus. Und wirklich, ich bin ganz, ganz, ganz weit weg von den Höllenpredigern und von den Angstmachern und von, wir müssen endlich mal wieder über das ganze Evangelium und die Sünde. Das ist nicht das, worum es mir geht. Mir geht es darum, Gott nicht zu klein zu machen. Vielleicht machen wir ihn manchmal so klein, weil wir noch gar nicht verstanden haben, wie sehr er uns liebt. Und deswegen müssen wir ihn so harmlos machen. Weiß ich nicht. Das müsst ihr für euch selber prüfen. Gerade mal auf die Zeit gucken. Ich überspringe mal noch so ein paar kleine, also wie gesagt, man könnte wirklich 1000 Sachen rausziehen. Im Vers weiter unten steht ein Appell. Aber es gibt auch bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben. Und sie wollten nichts wissen davon, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Also anscheinend war das auch so, dass manche so die Einstellung hatten, dass wenn du ein richtiger Christ sein willst, dann musst du dir auch irgendwie alles mal angeguckt haben. Dann musst du dir gewisse Geheimnisse des Satans, wenn du kannst ja nicht über nichts reden, was du nicht kennst. Und dem hält Jesus entgegen, haltet fest an dem, was ihr habt, bis ich komme. Und bei dieser Stelle musste ich, bei diesem Festhalten, musste ich an eine Bibelstelle, wahrscheinlich kommt das auch auf die Übersetzung an, aber in meinem Gehirn kam ich zu einer Bibelstelle in der Apostelgeschichte, wo es darum geht, dass die Gemeinde dafür bekannt war, dass sie daran festhielt, und zwar Oh, jetzt da muss ich nochmal nachlesen. An der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Mahl des Herrn und am Gebet. Und es scheint so, dass darin eigentlich alles drinsteckt, was wir brauchen. Und mir scheint es so, dass die Gemeinde in Thyatira das Problem hatte, dass manche auch dachten, um klarzukommen in diesem Leben, in dieser Gesellschaft, brauche ich Dinge, die außerhalb von dem, was Jesus für mich hat, auch noch sind. Das, was Jesus für mich hat, reicht nicht, um gut klarzukommen. Und dem hält Jesus halt entgegen, mehr braucht ihr nicht, ihr braucht nur mich. Ihr braucht nur das, was die Apostel lehren, ihr braucht euch als Gemeinschaft. Genau. Okay. Und die bis zum Schluss, also bis zum Tag, an dem Jesus wiederkommt, durchhalten und bei ihm an dem festhalten, was sie haben, denen wird er Macht geben über die Völker, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Das klingt irgendwie ultra krass, aber letztlich ist das auch ein Zitat aus dem Psalmen, Psalm 2, Vers 9. Und letztlich müsst ihr auch immer wieder überlegen, die Leute, die das gehört haben, die waren Juden. Die wussten ganz genau, worauf sich Johannes in diesem Brief bezieht. Und wenn die sowas gehört haben, dann konnten die es auch verarbeiten. Wir heute, ich kann erstmal nichts damit anfangen, aber letztlich, ich glaube, man kann es runterbrechen auf, wir werden Anteil haben, wir werden Teil dessen sein und wir werden auf der Gewinnerseite sein, wenn wir daran festhalten. Und es wird uns gut gehen am Ende. Okay. Ich bin ein bisschen von meinem Skript abgewichen und deswegen kann es sein, dass ich den jetzt nochmal wiederholen. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Am Ende sind mir beim ganzen Lesen dieses Textes vier Punkte wichtig geworden. Erstmal, Gott sieht unsere Liebe, unseren Glauben, unseren Dienst. Der schätzt das total und das ist auch das, was mich wirklich immer wieder an unsere Gemeinde erinnert. Wie wir lieben, wie wir unseren Nächsten lieben, wie wir Gott lieben. Er schätzt total unseren Glauben, dass wir durch alle Aufs und Abs daran festhalten, an Jesus Christus festhalten, dass er unser Herr ist. Und er schätzt auch total unseren Einsatz, den wir in Demut tun. Aber es gibt eben auch zweitens Dinge, die für Christen nicht gehen. Und das bin jetzt auch lange bei den Jesus Freaks, jetzt nicht nur hier in Remscheid, sondern seit 1999, glaube ich, dabei. Und das ist kein Schwerpunkt in unserer Verkündigung gewesen. Es gibt Dinge, die für Christen nicht gehen. Und was wir besonders betont haben in all den Jahrzehnten war, dass wir frei sind, von kulturellen Vorstellungen, frei sind von Religiosität und so weiter. Und das ist auch der Hammer. Deswegen liebe ich auch immer noch die ganze Idee der Jesus Freaks. So wie wir Gottesdienst feiern, das habe ich woanders bis jetzt immer noch nicht kennengelernt. Und das feiere ich und das wird auch immer so bleiben. Aber es gibt aus Jesu Sicht keinen guten Grund, sich anders zu verhalten, als so wie er das sagt. Meine Freunde handeln nach meinen Worten, sagt Jesus. So würde ich jetzt irgendwie, so finde ich auch eine komische Vorstellung von Freundschaft, weil wenn ich jetzt sage, wenn du mein Freund sein willst, musst du genau das machen, was ich sage. Aber ich finde, Gott darf sowas auch sagen. Ja. Und Jesus ruft uns, dich, mich, in diesem Brief, in die Nachfolge. Und lasst uns das jetzt weniger als eine Rüge, sondern vielmehr als eine Einladung dahin lesen, in eine wirkliche Freiheit zu kommen. Nicht in eine Freiheit von, sondern eine Freiheit für oder um Gottes Willen zu tun. Unabhängig zu werden von dem, was Menschen denken, unabhängig von was auch immer. von Geld, von Drogen, von Sicherheiten, frei zu sein, Gott nachzufolgen. Eine Freiheit, 1. Korinther 6, wir dürfen alles, aber nicht alles hilft uns weiter. Übrigens, es muss auch nicht immer Sex sein. Es kann aber auch Sex sein. Das Problem, ist, was jetzt hier angesprochen wurde, ne, sexuelle Zügellosigkeiten. Man kann in den Briefen, da kann man darüber streiten, ob es jetzt da um wirkliche Unzucht, also um Sex außerhalb von Gottes Vorstellung geht, oder ob es einfach darum geht, dass diese Gemeinde Gott betrogen hat, religiös, ne, dadurch, dass sie bei den heidnischen Göttern damals am Start waren. Man kann aber auch davon ausgehen, dass rund um die griechischen Tempel, dass man da auf jeden Fall immer auch Prostituierte gefunden hat, weil es einfach Teil war von antiker Spiritualität, eben auch ein außerordentliches Sexleben zu führen, um es mal so auszudrücken. Die Rituale, von denen im Brief an Thyatira die Rede ist, waren Teil der örtlichen Kultur. Es war auch, wenn du in so einer Handelsgilde drin warst, das war auch so pseudo-religiös alles. Und um da irgendwo weiter hochzukommen, musstest du auch irgendwo Teil von solchen pseudo-religiösen Gruppierungen sein. Das ist jetzt bei uns nicht so. Ist jetzt keiner, ich glaube, keiner von euch, die sich jetzt hier auch Christen als Christ auch sehen, würde sagen, ich glaube an irgendeinen anderen Gott. Aber, das wissen wir ja auch, wir hängen unser Herz immer wieder an Dinge, die uns nicht gut tun und die Gott nicht cool findet. Sei es der Alkohol, um runterzukommen, sei es stundenlang Serien zu schauen, um sich abzulenken, ist mein persönlicher Favorit übrigens. Wie viel sinnlose Zeit, wie viel, das sind ja schon Tage oder Wochen, ich mit Serien verbracht habe, nur um ein bisschen immer wieder auch ein Stückchen von mir weg zu kommen und nicht an die Punkte ran zu müssen, die Gott mit mir besprechen will. Und darum geht es nicht darum, Serien schauen, irgendwie schlecht zu machen und so weiter und so fort, sondern darum, was ist gut für mich und ab wann wird es einfach nicht mehr gut. Und das ist eigentlich auch der ganze Spirit, in dem wir solche Briefe lesen müssen. Was ist gut für uns und was tut uns eben nicht mehr gut? Oder hängst du dein Geld vielleicht zu sehr an deine Kohle? Oder guckst du doch hier und da ab und zu mal spirituell in anderen Ecken? Ich weiß es nicht. Oder betrügst du Gott auf intellektuelle Weise? Vielleicht findest du kluge Auslegungen, um deine Lebensführung, die ihm nicht jesusmäßig ist, zu rechtfertigen. Kann ich auch ganz gut. Evangelium ist ziemlich schlicht. Es ist nur nicht immer einfach. Sonst hätte so ein Typ wie Petrus da nicht groß rauskommen können. Ich glaube, dass Kompromisse uns letztlich abschneiden von dem, was wir Segen nennen. Es schneidet uns nicht davon ab, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Aber ich glaube, dass eine Lebensführung, in der wir immer wieder Kompromisse schließen, uns davon abhalten kann, in diesem Leben die zu werden, die Gott einfach sich auch gedacht hat. Und ich wünsche mir so sehr, für mich persönlich auch, immer mehr auch zu merken, dass ein Verzicht auf Dinge, die Jesus blöd findet, kein Mangel ist, sondern mir ermöglicht, immer mehr von dem Guten zu erleben, was er für mich hat. Das Zweite, was mir darin aufgefallen ist, das Dritte, Konfrontation ist auch Liebe. Mir ist ein Wort bei dem Text so in die Augen gesprungen und das war das Wort ungehindert. Diese Isabel konnte ungehindert ihre Irrlehren verbreiten in dieser Gemeinde. Und Konfrontation ist etwas, was in der Geschichte der Kirche ist auch eine Geschichte von Macht und geistlichem Missbrauch. Ich hasse das so sehr, wenn das in Kirchen passiert. Wirklich, da könnte ich kotzen. Wenn Menschen ihre geistliche oder auch ihre hierarchische Macht in Gemeinde missbrauchen, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Darum geht es ja aber nicht. Es geht darum, Schaden abzuwenden, damit Menschen geistlich und persönlich auch wirklich wachsen. Ist doch so wichtig, dass wir ab und zu auch mal eine Korrektur bekommen. Was wäre ich denn für ein Papa, wenn ich nicht ab und zu meinen Kindern auch sage, was nicht gut läuft? Aber ich glaube, wir haben verlernt, das in der richtigen Art und Weise zu tun. Und deswegen sind wir vielleicht auch manchmal an dem Punkt, dass wir viel zu selten konfrontieren, wenn Dinge nicht gut laufen. Dabei haben wir auch ganz viele Hilfestellungen in der Bibel und mittlerweile auch richtig gute pädagogische, psychologische Tipps. Aber ich beschränke mich mal heute auf die biblischen Themen, auf die biblischen Tipps. Und zwar in Galater 6 finden wir Werte guter Konfrontation. Zum einen, es muss immer in Nachsicht, also wenn du siehst, eine Schwester oder ein Bruder im Glauben baut einfach Scheiße in Serie und es will einfach nicht aufhören. Es geht dieser Person einfach auch nicht gut damit. Und du merkst, wie ihr Glaube schwächer wird, wie, keine Ahnung, die Person kommt nicht mehr, lebt im Unfrieden und was weiß ich. Also du wirst vielleicht jetzt jemanden oder vielleicht dich selber auch vor Augen haben. Habe immer Nachsicht mit dieser Person. Es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen. Sei ehrlich zu dir und auch über dich selbst, weil du bist selber immer wieder abhängig von Gottes Gnade und habe Demut vor Gott und diesem Menschen, der vor dir sitzt. Er ist Gottes Ebenbild. Und es gibt ja auch in Jesus selber, ist ja immer gut, ne, wenn man Sachen auch zitiert, die Jesus selber gesagt hat, wie wir damit umgehen sollen, wenn eben in der Gemeinde wenn Dinge schief laufen. Wenn du ein Problem mit jemand hast oder wenn du das Gefühl hast, da läuft irgendwas schief, dann such das Vier-Augen-Gespräch. Zweitens, such das Sechs-Augen-Gespräch. Wenn das immer noch nichts bringt, dann hol den Jean und den Uli und den Wolfgang noch dazu. Dann hol die Ältesten dazu. Also es gibt, und das alles in diesem Geist der Geschwisterlichkeit. Ja. Und ich glaube, was auch ein, und das ist jetzt von mir, das steht nicht in der Bibel, wahrscheinlich steht es auch irgendwo in der Bibel, aber wir selber brauchen einfach auch die Bereitschaft, uns konfrontieren zu lassen. Also ich persönlich, ich Johannes, wenn ihr jetzt das total blöd fandet, was ich jetzt hier erzählt habe die ganze Zeit da mir einfach konstruktiv weiterhelfen wollt, muss die Bereitschaft haben, auch das einfach mir auch erzählen zu lassen. Sonst bringt die ganze Konfrontationsgeschichte gar nichts. Ich muss auf die Zeit achten, ja, ich weiß. Ich sage ja. Genau, auf jeden Fall ist es, glaube ich, Jesus echt wichtig, dass wir da als Geschwister aufeinander Acht haben. Nicht um uns irgendwie klein zu halten, um uns zu kritisieren, sondern um auf dem richtigen Weg zu sein. Auf dem, der uns frei macht, der uns noch mehr in Gottes Liebe reinführt. Genau, und ein super Tool, finde ich, dass wir festhalten an dem, was wir haben. Die Lehre der Apostel. Lies Bibel. Und wenn du nicht gern liest, dann besorg dir ein Hörbuch. Höre Podcasts. Forsche in Gottes Wort. Die Lehre der Apostel ist nicht kompliziert. Und lade Gott ein, es dir zu übersetzen. Bleib nicht zu lange an dem hängen, was du nicht verstehst, sondern lies weiter, bis du etwas verstehst. Es wird dich aufbauen. Das Wort kehrt nie leer zurück. Die Gemeinschaft. Allein Christsein ist Kacke. Das funktioniert nicht. Wir brauchen den Austausch und den Zusammenhalt. Such dir eine Kleingruppe, wie auch immer die aussieht, ob die nur in der Gemeinde ist, aber such dir verbindliche Beziehungen, in denen du eben nicht nur über dein Hobby redest, das ist auch richtig, Freundschaft ist mega, aber praktiziere mit Leuten in kleineren Gruppen deinen Glauben. Bete für andere, lass für dich beten. Sprich über deinen Zweifel, sprich über deine Hoffnung. Lebe Gemeinschaft. Das Mahl des Herrn machen wir heute nicht, aber die Bedeutung dessen. Feiert in euren Kleingruppen immer wieder auch das Abendmahl. Ich weiß noch, wir haben als wir mit Trafo das Album aufgenommen haben, wollte ich unbedingt ganz am Anfang mit den Jungs Abendmahl feiern. Und dann war das so ungewohnt, dass es fast schon so eine peinliche Stille entstanden ist, weil wir einfach das so gar nicht gelernt haben in unserer Tradition oder unseren Glaubensherkünften. Aber dieses Ritual erinnert uns so krass daran, dass wir einfach alle von Gott abhängige Typen sind und vor Gott gleich. Und das schweißt so cool zusammen. Und dieses Abendmahl ist mehr als einfach nur ein Ritual. Das ist definitiv, da ist immer was Übernatürliches drin, wenn wir uns darauf einlassen. Und das Gebet. Rede mit Gott, so oft es geht. Unterschätzt es nicht. Da ist so viel Gutes drin. Und darüber hinaus brauchen wir eigentlich nichts.